Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Leuchtmittel heißt die Predigt heute. Mein Name ist Christoph Schmitter, für die vielleicht zum ersten Mal da sind oder weil Weihnachten ist, bald mal in eine Kirche gehen, dann wisst ihr, wem ihr zuhört. Mir begegnete letzte Woche in einem TED-Vortrag diese Grafik. Ansprechende Sache. Das ist ein Lebenskalender, wenn man so will. Jedes dieser Kästchen steht für eine Woche eines 90-jährigen Lebens. Und das sind nicht so viele, finde ich. Zumal du schon ein paar verbraucht hast. Also ich bin etwa hier, wenn ich 90 werde. Also wenn man jetzt von links nach rechts die Kästchen sieht. Also die Hälfte habe ich verbraucht. Schaut euch das ruhig noch ein bisschen an. Wie füllst du die verbleibenden Kästchen, wenn jedes eine Woche ist? Wie soll diese Wochen aussehen? Mit was für einer Art von Leben willst du sie füllen? Also man könnte sagen, carpe septem, nutze die Woche. Okay, noch eine Hammergrafik. Jeder dieser Punkte ist ein Mensch. So, einer davon bist du. Bei manchen von euch weiß ich, welcher ihr seid. Also du kannst dir einen aussuchen, einer davon bist du. Und um dich rum so irgendwie die Leute, die irgendwie im Moment so zu deinem Lebensumfeld gehören. Manche sind dir näher, manche sind weiter weg, manche bilden so Gruppen. Hier ist vielleicht so deine Arbeit und da hinten deine Familie oder deine Familie ist ganz hier oder wie auch immer, wo du halt bist. Jetzt sind dir ja manche Leute oder manche dieser Leute da um dich rum, das sind so Leute, mit denen bist du gern zusammen. Also die machen das Leben schön. Wenn die nicht wären, wär's schlimm. Das sind die hellen Punkte. Also je heller, desto mehr Licht bringen sie ins Leben. Und andere sind mehr grau, manche sind sogar schwarz. Ich hoffe nicht ganz so viele wie hier, sind ganz schön viele schwarze. So, aber sagen wir mal, die machen dein Leben tendenziell schwer. Wenn sie nicht wären, das darf man natürlich jetzt nicht denken, was man. Aber wenn sie dir nahe kommen, dann tut dir nachher meistens etwas weh. Und sie machen das Leben dunkler. So, jetzt weiß ich nicht, was du dir für eine Farbe geben würdest. Meine Frage ist aber, hättest du Lust, die restlichen Kästchen von der Grafik vorher mit Leben zu füllen, das Licht ins Leben anderer bringt, dass das Leben anderer heller macht? Wir haben jetzt zwei Sonntage über Licht nachgedacht. Licht vor zwei Wochen, das die Dunkelheit begrenzt. Gott ist Licht, Gottes Licht schafft sozusagen Lebensraum, in dem wir leben können. Und letztes Mal dann ging es mehr um das Erkennen von Licht. Wir erkennen, dass wir von Gott geliebt sind und wenn wir das erkennen, dann ist das wie so eine Offenbarung, dann sehen wir. Und das könnte uns, darum geht's jetzt heute, Lust machen, selber Licht im Leben anderer zu sein. Lichtbringer. Und Lichtbringerinnen. Sozusagen Menschen, ohne die es echt schlimm wäre. So, Leuchtmittel also. Vielleicht könnten wir Leuchtmittel sein. Darum geht's heute. Ich lese jetzt einen Text aus Epheser. Versucht mal, nicht zu erschrecken bei relativ langen Passagen, die dieser Text so hat und die, ja, ihr werdet sie schon bemerken. Aber wir reden gleich über alles. Also Epheser 5, 1 bis 9. Nehmt euch daher Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns dahingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf Sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze bei euch zu suchen, etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, in Klammern, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemandem mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. So, wegen dem Schluss habe ich den Text ausgesucht. Ist vielleicht auch ein bisschen klar, ja? Die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. So, das gefällt mir. Bei den anderen Passagen habe ich ein bisschen geschluckt, wie ihr jetzt auch gerade. Ich hatte beim Vorbereiten sogar kurz den Gedanken, noch weiß ja keiner, über welchen Text ich reden würde. Ich könnte auch einfach einen anderen nehmen. So, ich finde bestimmt noch einen über Licht. Ja? Also ein schändlicher Gedanke eigentlich. Aber er klingt halt über Strecken, hat er mich erinnert an Fräulein Rottenmeier. Ich weiß nicht, wer Fräulein Rottenmeier aus der Heidi-Geschichte kennt. Aus diesen Heidi-Büchern oder so. Ja, Fräulein Rottenmeier mit dem sittenstrengen Dutt. Bisschen oder sehr puritanisch, bürgerlich, spießig. Hier kommt mehrmals drin vor, denn es gehört sich nicht, das hat Fräulein Rottenmeier genauso gesagt, hat nichts bei euch zu suchen, über eins müsst ihr euch im Klaren sein, hütet euch. So, also dieser Ton. Dann ist mir aufgefallen, boah, das ist eine reine Vermeidungsethik. Alles Mögliche wird hier gesagt, was nicht vorkommen soll. Tut das und das alles nicht. Ich weiß nicht, ob einmal, doch einmal steht was von Dankbarkeit, sonst steht nicht, was denn? Was sollen wir denn tun? Also, so, und dann droht der Text auch mit Gottes Zorn und dem Nicht-Dabei-Sein, wenn es ums Erben geht, sage ich jetzt mal allgemein, ja? Also, wenn du empfindest, dass hier ziemlich viel Moral rüberkommt, ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Text beschäftigt, dann muss man sagen, ja, das empfindest du schon auch richtig. Das kann man nicht durch ein bisschen anders übersetzen oder so, nochmal einen anderen Ton reinbringen. Nee, das steckt da schon drin. Der Text hat, so würde ich das sogar sagen, über Strecken eine gesetzliche Tendenz. Unsere evangelische Freiheit erlaubt uns, das in so einem Text wahrzunehmen und auch kritisch zu sehen. So, kritisch zu bewerten, das darf man. Was man vielleicht nicht tun sollte, ist deswegen den Text einfach zuklappen und sagen, oh, ich predige über was anderes. So. Denn unsere evangelische Freiheit ermöglicht uns auch, so einem Text trotzdem zuzuhören. Weil wir ahnen, weil wir vielleicht schon oft erfahren haben, weil wir so ein Vertrauen in diese Texte haben, dass wir sagen, ich ahne, ich würde göttliches Licht, was da drin steht, verpassen, wenn ich ihn einfach sage, ah, passt mir gar nicht, zieht mich runter. So, dieser Text ist natürlich ein Stückchen situationsbezogen, wie viele Texte. Das heißt, er wurde geschrieben von einem Menschen. Die Meinungen gehen tatsächlich zu Recht auseinander, ob es ein Paulusbrief ist oder nicht. Ich sage jetzt mal, der Autor hatte auf jeden Fall, wer auch immer es war, Leser vor Augen. Wahrscheinlich sogar nicht ganz konkrete, er schreibt an verschiedene Gemeinden. Er schreibt gar nicht an die Epheser, sondern es ist mehr ein Rundschreiben. Aber er hatte Leute in seiner Zeit vor Augen und möglicherweise auch deren Probleme, die er hier benennt. Und ja, seine Persönlichkeit fließt da auch mit rein, das Rottenmeierhafte. Damit tut man ihm wahrscheinlich Unrecht. Aber sorry, Paulus, ich glaube, dass es viel dafür spricht, dass es Paulus ist. Obwohl sich manches sprachlich von anderen Paulusbriefen stark unterscheidet. Deswegen fragt man, ist das wirklich Paulus hier? Es klingt so anders. Aber sorry, Paulus, ein bisschen kommst du so rüber hier. Wir kennen dich auch anders, aber hier kommst du so rüber. So, also der Text hat was Situationsbezogenes, aber dieser Text meint, wie fast jeder Text der Bibel, auch uns heute. Und er hat etwas Heilsames zu sagen, wenn wir uns mit dem versöhnen können, was uns in dem Text erstmal so ein bisschen auf Distanz bringt. nicht so sympathisch ist. Und das versuche ich jetzt, sozusagen das Evangelium, also die gute, heilsame Nachricht da drin, herauszuholen und zum Leuchten zu bringen. Also eine Botschaft, die, wenn wir sie hören, uns tatsächlich erlöst, uns eine Perspektive für die Zukunft gibt, wo uns Gottes Güte und Versöhnung so volle Kanne rüberkommt. Das würde ich Evangelium nennen. Und das steckt natürlich vor allem am Beginn und am Ende dieses Textes. Dazu muss ich ja vielleicht noch sagen, ich habe den Beginn und das Ende ein bisschen willkürlich gesetzt. Der Anfang ist zwar direkt nach einem Abschnitt, aber den Abschnitt hat auch mal jemand willkürlich gesetzt. Also es geht eigentlich davor in dem Text ums selbe Thema und danach geht's auch so weiter. Ich habe jetzt einfach 1-9 rausgegriffen. Aber da sieht man am Anfang und am Ende sehr schön das Evangelium. Ja, ich gehe jetzt nochmal an den Anfang. Nehmt euch Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Also, geliebte Kinder sind wir. Pures Evangelium. Christus hat aus Liebe sich an uns Menschen verschenkt. Pures Evangelium. Und ganz zum Schluss. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn, Christus ist gemeint, verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Also sozusagen, als geliebtes Kind Gottes bist du ein Mensch, der im Licht lebt. Musst du nicht werden, musst du auch nicht durch das ganze Verhalten hier irgendwie produzieren, bist du schon. Und dieses Licht, und deswegen finde ich den Text so schön, hat schöpferische Kraft. Das bringt was hervor. Pures Evangelium. Licht ist hier wieder, wie beim letzten Mal, eine Metapher für Liebe, für Gottes Liebe, die dann durch uns zu menschlicher Liebe wird. Also da heißt es am Anfang, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Und am Ende, und das meint dasselbe, verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Also wenn ich heute leuchten sage, dann könnte ich auch lieben sagen. Wenn ich sage, im Licht leben, dann könnte man auch sagen, von Gott geliebt werden. Wenn ich sage Leuchtmittel, könnte man Liebesmittel sagen, auch wenn das unglücklich klingt. Die atemberaubende Idee, die steckt auch im Anfang dieses Textes, ist, und das findet man nur in diesem Text in der Bibel so explizit ausgedrückt, nehmt euch Gott selbst zum Vorbild. Das ist ja ein bisschen, da liegt die Latte hoch, also das ist ein großes Ding. Nehmt euch Gott selbst zum Vorbild, könnt ihr. Macht's wie Gott, ihr seid auch seine Kinder. Kinder ahmen ihre Väter nach, jedenfalls bis zu einem gewissen Alter. Wenn der Text also gleich ziemlich appellativ wird und so diese moralistische Ton da reinkommt, dann ist aber erstmal hier der gesunde Grund, auf dem Paulus das sagt. Gott liebt, Gott ist Licht. Ihr seid geliebt, deswegen leuchtet ihr. Als Licht in der Welt, spiegelt dieses Licht, dann wird die Welt heiler, indem ihr liebt. Und lieben meint hier allerdings nicht einfach nur ein bisschen nett sein, sondern lieben meint tatsächlich etwas, was ein Anspruch an unser Leben formuliert. Am Anfang heißt es ja, Gott hat sich für euch hingegeben oder Christus für euch hingegeben. Also lieben meint sich so ähnlich, wie Gott es tut, hingeben an diese Welt. Okay. Mach's wie Gott, damit in deinem Umfeld sozusagen dieses schöpferische Licht zur Geltung kommt und Menschen in deinem Umfeld, wenn ihr an diese Punktegrafik denkt, irgendwie davon profitieren und lebendiger werden in eurer Nähe. Wir betonen als City Church ja oft sehr, dass, wie soll ich das sagen, dass wir Kirche mitten in der Welt sein wollen. Wir grenzen uns nicht gerne oder oft vom Zeitgeist ab. So, also dieses Schimpfen auf den Zeitgeist, das ist uns fremd. Wir sehen hingegen, wie alle anderen auch, positive und negative Dinge in diesem Zeitgeist. Also was ich sagen will, wir lieben diese Welt mit ihren Schönheiten und mit ihren Hässlichkeiten. Das ist uns als City Church sehr wichtig. Aber es wäre fatal, wenn wir daraus machen, ein Mensch, der sich von Gott geliebt weiß, der macht gar keinen Unterschied mehr in einer Welt, in der sich nicht viele von Gott geliebt wissen oder viele nicht, dann wofür bräuchten wir dann Kirche? Wir bräuchten sie dann eigentlich nicht. So. Also deshalb, so sehr wir das betonen, wir wollen Kirche in dieser Welt sein, wir lieben diese Welt, dreht sich dieser Text heute darum, okay, und wie könnt ihr in dieser Welt einen Unterschied machen? Gott wurde ja Mensch, ne? Das sag ich jetzt nur, weil Weihnachten ist, aber da passt's halt so schön. Gott wurde Mensch und auf eine gewisse Art und Weise war der wie wir. Auf eine gewisse Weise war der einer von uns. Ein Handwerker, ein Junge vom Land, ein Jude. Die frommen Leute haben ihm eine zu starke Verwicklung in der Partyszene vorgeworfen. Es ist jetzt ein bisschen flach ausgedrückt, aber ich weiß nicht anders, wie man diese Szene von damals beschreiben soll, in der Jesus sich bewegte, wo die frommen Leute eher gesagt haben, boah, so. Also er war einer von uns. Auf eine gewisse Weise war Gott einer von uns. Auf eine andere Weise war er ganz anders. Ganz anders. Wer ihn traf, dessen Tag wurde plötzlich hell. Das fanden nicht alle schön. Also wenn du so deine eigene Dunkelheit plötzlich im Licht bemerkst. Aber viele, gerade Leute aus dieser Szene, wurden vom Licht angezogen, das dieser Mann ausstrahlte. Also nehmt euch Gott zum Vorbild, macht einen Unterschied. So, und jetzt gehe ich durch diese konkreten Themen, die ein bisschen wehtun, die Paulus hier anspricht. Oder wer immer es war. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe mich entschieden, ich glaube, der Epheserbrief ist von Paulus. Aber es gibt Argumente, die man einen auch anders denken lassen. Aber das ist jetzt egal. Er gibt hier Themen vor, 3 Stück. Möglicherweise wären noch andere wichtig, aber das sind jetzt halt die Themen, die er hervorgibt. Und wir versuchen mal hinzuhören. Vielleicht sind das ja tatsächlich Themen, in denen wir Licht sein können. Und die werden euch jetzt ein bisschen erschrecken. Das erste ist tatsächlich Sex. Also ihr habt es ja gemerkt eben, ne? Eine Auswirkung von Licht hat laut Paulus irgendwie mit der Sexualethik zu tun. So. Jetzt denken manche, oh, wäre ich doch heute Morgen im Bett geblieben. Man kann und muss auch fragen, ob die Sitten damals, in der dieser Text entsteht, und die Sitten heute nicht so voneinander abweichen, dass es schwierig ist, einfach das, was damals, wie soll man das nennen, sich nicht gehörte, wir auf heute übertragen können. Und wie stark die Sitte, das, was sich nicht gehört, in das einfließt, was Paulus hier sagt. Das ist gar nicht so einfach, aber das darf und muss man fragen. So. Man kann und muss auch bemerken, dass dieser Text keine positive Sexualethik entwickelt, sondern nur sich abgrenzt und sagt, was nicht geht. Das ist nicht so stark, finde ich, in diesem Text. Aber jetzt gucken wir mal hin. Es wird sexuelle Unmoral genannt und Schamlosigkeit. Ich habe jetzt einfach mal die Übersetzung der neuen Genfer Übersetzung genommen. Es geht um obszönes Gerede und anzügliche Witze. So. Und ich weiß, das klingt nach Prüderie, die hier so indirekt so ein bisschen gelobt wird. Und ich möchte betonen, eine verklemmte Lebenseinstellung kann nicht die Folge von Gottes Liebe sein. Verklemmte Lebenseinstellung, würde ich fast eher sagen, ist vielleicht das Symptom einer übertriebenen Fixierung auf Sexualität mit gleichzeitiger Schambehaftung. Und jetzt schoss Generationen vor uns die Röte ins Gesicht, wenn irgendeiner was Zweideutiges sagte. Ob das wirklich Keuschheit ist oder eine übertriebene Fixierung, wie auch immer. Also jedenfalls ist das nicht das, worum es hier gehen soll. Da wollen wir nicht wieder hin. Also ein helles Leben leben heißt nicht spießbürgerliche Sittsamkeit einüben. Wenn wir aber den Ton des Textes, der so ein bisschen in diese Richtung klingt, wenn wir den mal freundlich okay sein lassen, aber dieses Thema von Gottes Liebe her denken, dann werden wir tatsächlich mit Sexualität anders umgehen, als es üblich zu sein scheint. Also, dann denkst du nämlich dieses Thema vom unschätzbaren Wert des anderen her. Der andere Mensch, der sexuell Anziehende oder der es in deinen Augen nicht so ist und den du deswegen manchmal, wenn du ehrlich bist, auch gar nicht so sehr wahrnimmst, der bekommt dann nicht so viel Aufmerksamkeit, keine Ahnung. Dieser andere Mensch, wie auch immer, ist ein wertvolles Geschöpf Gottes. Und das soll unser Handeln prägen. Das wäre eine positive Sexualethik. Also ich kann mich fragen, bewahrt mein Handeln und mein Reden die Würde des Mannes oder der Frau oder des Mädchens oder des Jungen oder so? Hier wird ja in einer gewissen Weise, ich fasse das mal zusammen, so eine schamlose Offenheit kritisiert. Ja, so würde ich mal sagen, das wird hier so ein bisschen angeprangert. Schlüpfriges Gerede oder wie man das nennen will. Obwohl, wenn man den griechischen Text anguckt, das Wort, was da steht, Euraphelia, das ist im Griechischen, eigentlich meint das erstmal auch guten Humor. Also das Wort ist eigentlich in sich gar nicht so negativ. Guter Humor ist auch Euraphelia. Aber Paulus macht da so ein Wortspiel. Er sagt, statt Euraphelia lieber Eucharistia, Danksagung. Ja, also so ein Wortspiel. Also ich will es nochmal betonen, die unter euch, die witzig sind und die Heiterkeit verbreiten, behaltet euch das bitte, auch nach dieser Predigt. Mein Leben macht ihr dadurch heller. Eine verklemmte Prüderie braucht kein Mensch. Aber trotzdem, ich will ja diesen Text mal sagen lassen, was er sagt. Man kann schon mal darüber nachdenken, ob die Achtung vor dem anderen und seiner Würde, jetzt in diesen Sachen, sexuellen Sachen, vielleicht eine neue, das habe ich nicht selbst erfunden, das habe ich gelesen, aber ich fand das irgendwie gut, eine Art von Heimlichkeit bräuchte. So hat das da jemand ausgedrückt, so ein Kommentator. Das fand ich irgendwie gut. Eine neue Art von Heimlichkeit, also sowas wie, nicht Heimlichkeit im negativen Sinn, ja, sondern sowas wie Geheimnis. Dass das zu offene es manchmal so platt macht. Also tatsächlich dann auch platt macht vielleicht. Das ist das Schöne daran. Man könnte fragen, ob die Schönheit von sexueller Anziehung und Erotik durch unbedachte Offenheit Schaden nehmen könnte. Ich finde, das kann man sich mal fragen lassen von dem Text. Wie wäre es, wenn wir unter einem hellen Leben in dieser Thematik nicht Rückkehr zu irgendeiner Sittenstrenge meinen, sondern wenn wir anders denken würde, wie wäre es, wenn wir neue Sitte etablieren könnten? Also sozusagen in einer Gemeinschaft von Menschen, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind, entsteht daraus ein neuer, anderer Umgang. Wie wäre es, wenn die Gemeinschaft von Christen der Ort wäre, an dem Frauen niemals sexuelle Belästigung als alltäglich erleben müssen? Nicht nur nicht so oft, sondern nie. Wie wäre das? Wie wäre das, wenn in Teens- und Jugendgruppen für Kids, die sich selber nicht so attraktiv finden, dieser Ort aber der Ort sind, wo sie sich ganz sicher sein können, hier wird niemand über meine Figur lächeln. Niemand. Das passiert hier nicht. Das ist schon ein bisschen utopisch, ich weiß, aber das wäre doch ein Traum. Wie wäre es, wenn Kirche die Organisation wäre, in der Sexismus am radikalsten abgeschafft würde? Wie wäre es, wenn schwule und lesbische Menschen innerhalb christlicher Gemeinschaften die einzigen wären, die Witze über schwule und lesbische Menschen machen? Weil die anderen irgendwie zu viel Achtung empfinden. Wie wäre es, wenn Christen den besten Sex hätten, weil sie am besten wissen, wie man liebt? Das geht jetzt stark in Richtung Träumerei, ich weiß. Aber wie wäre es, wenn wir nicht irgendwie eine Rückkehr zu Sittsamkeit, sondern eine von Gottes Wertschätzung jedes einzelnen Menschen gegenüber denkende oder herkommende Ethik her entwickeln. Oder mehr so ein Ethos. Nicht Gesetze, die irgendwo stehen, sondern etwas, wie wir miteinander umgehen wollen. So. Okay. Wir müssen bei dem Thema auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht selber anfangen, so moralische Lockerheit einzutauschen gegen moralische Verklemmung. Das wäre fatal. Also deswegen denk nicht von diesem, das gehört sich nicht, obwohl es hier drin steht, nicht daher sollten wir denken, sondern vom Wert des anderen her. Das wäre Licht in die Dunkelheit bringen. In diesem Punkt. Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht bedeutsamer. Ja, kommt ganz auf die Lebenssituation an. Aber der zweite Punkt ist Geld. Das ist eines der Hauptthemen des Jesus von Nazareth. Über das Thema eben hat er nicht so viel gesagt. Über das hier hat er oft gesprochen. In dem Text steht, auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Hier kommt übrigens nochmal so ein bisschen nerviger Zug rein von ihm, diese überscharfe Formulierung. Also davon darf bei euch nicht mal die Rede sein. Am liebsten würde man auch, komm Paulus, du weißt schon, dass wir Menschen sind. Also da nicht mal die Rede. Also er betont sehr scharf. Dann zum Schluss ja nochmal, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist. Und dann in Klammern, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter. Das sind schon harte Worte. Mir fiel auf, dass man diese harten Worte hier in christlichen Kreisen seit 2000 Jahren anders als die harten Worte bei der Sexualmoral, schon mal geschickter überhört. Also Habgier, ein Leben fürs Mehrhaben, sagt er hier, das ist ein Leben, was Gott nicht dient. Das wird so, jedenfalls in dieser Schärfe so, von Sexuellem nicht gesagt, soweit ich das weiß. Götzendienst. Ja, also die reiche Dame mit der Perlenkette müsste der Kirche verdächtiger sein als die junge Dame mit zu tiefem Ausschnitt. Oder besser, man verdächtigt gar niemand, weil was weißt du, wie diese Frau mit Geld umgeht? Nicht der Reichtum wird hier angeprangert, sondern die Habgier. Und in der Tat sind wir dabei bei einem Thema, das unsere Welt wirklich dunkler macht, wenn man mal so weltwirtschaftlich denkt. Habgier. Vielleicht kann man sagen, dass unser Zeitalter fast von diesem Ding geprägt ist, von Habgier. So, wenn wir das Thema jetzt wieder von Gottes Liebe her denken, die sich an uns verschenkt hat, dann würde für den Umgang mit Geld daraus werden, großzügig leben. Da verschenkt sich Gottes Liebe an uns und wir geben sie weiter. Verglichen mit großen Teilen der Menschheit sind wir alle reich, die wir hier sitzen. Ob du jetzt dein Haus aus der Portokasse bezahlst oder in 30 Jahren abstotterst oder nie eins bauen wirst, egal. So, trotzdem, wir haben was, wir, die wir in diesem Land leben. Und jetzt tendiert der Text, ich kann es nicht lassen, ihn zu kritisieren, weil er diesen Ton einfach hat, er tendiert ein bisschen dazu, uns ein schlechtes Gewissen an der Stelle zu machen. Man kann es aber auch anders hören und ich hoffe, dass euch das gelingt. Gerade wenn ihr den Paulus im Hintergrund denkt, der Gnade gepredigt hat im Galaterbrief und im Römerbrief, dass uns unsere Schuld vergeben ist und so. Und der daher seine ganze Ethik denkt. Man könnte es auch so hören, dein Reichtum ist deine Chance, Licht zu sein. Ich würde sagen, ich weiß, so hat Paulus das gesehen. Dein Reichtum ist deine Chance. Großzügigkeit, wie wäre es am Ende ein Leben gelebt zu haben, wenn diese ganzen Kästchen da mal abgearbeitet sind, wo deine Großzügigkeit anderen Leben ermöglicht hat und jetzt vielleicht nicht nur dein Kind, den du das Studium finanzierst. Wie wäre es, selbst so glücklich über die Großzügigkeit Gottes zu sein, dass wir selber das am liebsten tun, anderen das ermöglichen, und wir haben schon gesammelt, ne? Das wird jetzt hier keine Spendenpredigt, sondern diese Haltung, diese innere Haltung, ich glaube, die kann man sich auch nicht abpressen lassen, selbst wenn hier steht, denkt daran, dass keiner wird das Reich. Ich glaube, man kann diese Haltung nicht durch Druck in sich selbst hervorbringen, sondern sie kommt aus der tatsächlichen Erfahrung, wow, ich bin großzügig beschenkt. Und so eine innere Haltung wäre dann tatsächlich Freiheit. Habgier ist ein ziemlich unerlöstes Ding. Also wenn ich etwas unbedingt haben will, dann bin ich meistens auch irgendwie ein bisschen unglücklich. So. Das am liebsten tun, anderen das ermöglichen. Und wir haben schon gesammelt, ne? Das wird jetzt hier keine Spendenpredigt. Sondern diese Haltung, diese innere Haltung, ich glaube, die kann man sich auch nicht abpressen lassen, selbst wenn hier steht, denkt daran, dass keiner wird das Reich. Ich glaube, man kann diese Haltung nicht durch Druck in sich selbst hervorbringen, sondern sie kommt aus der tatsächlichen Erfahrung, wow, ich bin großzügig beschenkt. Und so eine innere Haltung wäre dann tatsächlich Freiheit. Habgier ist ein ziemlich unerlöstes Ding. Also wenn ich etwas unbedingt haben will, dann bin ich meistens auch irgendwie ein bisschen unglücklich. So. Großzügigkeit hingegen könnte unsere Welt gesünder machen. Das dritte noch, dazu nur kurz, denn es kommt im Text auch nur ganz kurz vor, Worte. Aber es passt auch ein bisschen zu dem, was ich letzte und vorletzte Woche gesagt habe. Es geht hier im Text auch um Dinge, die wir so sagen, den ganzen lieben langen Tag lang. Vor allen Dingen in einem Begriff kommt das gottloses Geschwätz. Und bei dem sexuellen Sachen da ging es ja auch immer um so, stark um so verbale Freizügigkeit oder wie auch immer ich das nennen will. Worte haben viel Macht. Wir leben davon, dass Gott, so habe ich vorletztes Mal gesagt, am Anfang spricht, es werde Licht. Worte haben Macht. Und wir leben davon, dass Gott Gutes über uns sagt. Gute Worte schaffen gute Realitäten. Wie wäre es, wenn durch uns mehr gute Worte in die Welt kämen? Das sind nicht nur gute Worte, die haben Macht. So, ich weiß, dass es schwer ist, zumindest für die Vielredner unter uns. Wir können einfach nicht so schnell denken, wie wir reden. Das ist unser Problem. Ich gehöre ja zu denen. Und wir können vor allen Dingen nicht vorher denken. Zeitlich ist das so schwierig. Vielleicht wäre also für uns Vielredner weniger reden schon ein Anfang. Das, was Paulus hier Geschwätz nennt, ne? Und öfter mal bewusst gute Worte sagen, über die wir vielleicht auch einen Moment nachgedacht haben. Im Wissen, dass sie Kraft haben. Hört das nicht als Ermahnung, sondern hört das als, hey, das wäre doch, also wenn am Ende unseres Lebens oder wenn wir jede Woche eine Sache gesagt hätten, von der noch, sagen wir mal, Jahre später ein Mensch sagen könnte, das hat mein Leben ein Stückchen verändert damals, dass er das zu mir gesagt hat. Das hat mir irgendwie, so, das wäre schon ein tolles Leben, was man dann gelebt hätte. Okay, zum Schluss komme ich nochmal hier drauf zurück. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Das ist großartig, finde ich. Dieser Satz, Licht, das von mir ausgeht, von Gott durch mich und in meinem Umfeld schöpferisch wirkt. Gutes, gerechtes, wahres. Davon mehr in unserem Leben. Das wäre doch ein Traum. Und mir scheint so, dass dieser Text sagt, das müsst ihr gar nicht erschaffen. Das kann Licht. Licht kann sowas. So. Gute, schöpferische Kraft entfalten. Würde ich gern beobachten, wie das passiert. Hätte ich Lust drauf. Und damit wir zum Schluss noch mal bewusster wissen, was dieses Licht meint. Letztes Mal habe ich gesagt, gesehen werden. Also, ich habe gesagt, gesehen werden ist wichtiger als sehen. Wer die Predigt nicht gehört hat, findet das jetzt irgendwie missverständlich. Aber manchmal sehen wir sozusagen, dass Gott uns liebt. Und das nennen wir dann Offenbarung. Das ist auch schön. Aber noch wichtiger, als dass wir das sehen, ist, dass es so ist. Also, dass wir gesehen werden. Das ist wichtiger, als dass wir das bemerken. Noch wichtiger, dass wir wahrgenommen werden von Gott, dass wir Geliebte sind. Das macht unser Leben hell, das trägt es, weil wir gesehen sind. Und ein Leben wird hell, ein anderes Leben, wenn du der bist, der andere sieht. Ich finde, man kann diese drei Worte her denken. Ist der andere von mir gesehen? Dann werde ich seine Würde wahren und seinen Selbstwert schützen und ihn vielleicht, wo es nötig ist, sogar aufrichten, weil ich ihn sehe, wo andere ihn übersehen. Und dann wirst du großzügig helfen, weil du nicht nur dich siehst, das wäre die Habgier, sondern den anderen. Und dann wirst du auf deine Worte achten, wenn du von dem her denkst, der sie hört. Amen. Und wir werden jetzt Abendmahl feiern auf eine Art und Weise. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe mir das so gedacht. Diese Liebe, die dich liebt, die du manchmal siehst, aber die dich liebt, ob du es siehst oder nicht, die ist das, was du bekommst. Die ist das, was dein Leben trägt. Und die macht sich deutlich in diesem Brot und Saft, was symbolisch steht für diesen Gott, der sich in seinem Sohn für dich aufgibt. Davon leben wir. Und Gottesdienst, selbst wenn wir nicht Abendmahl feiern, aber besonders wenn wir es feiern, ist sozusagen dessen sich immer wieder bewusst werden, um dann selber in der Welt Licht sein zu können. Und das weitergeben. Jetzt habe ich gedacht, wir machen das heute so. Ich werde gleich die Einsetzungsworte vorlesen und einen kurzen Text lesen. Ich werde die Einsetzungsworte kurz lesen und ein kurzes Gebet sprechen. Und dann stehen die Sarah und ich hier und haben Brot und Saft. Da sind aber noch zwei mehr. Wer immer gleich will, kann einfach auch so ein Tablett nehmen und sich hinstellen. Er hat bekommen und jetzt gibt er weiter. Wir machen es leichter. Wir werden nicht zu euch sagen, Christi Leib für dich gebrochen und Christi Blut für dich vergossen, damit ihr es leichter habt, euch selbst dahinzustellen. Ihr müsst dann gar nichts sagen. Ihr könnt auch mir das Tablett aus der Hand nehmen und sagen, ich habe bekommen, jetzt stelle ich mich selber hin und gebe weiter. So ein bisschen dieses, so. Mal gucken, ob wir am Schluss noch alleine stehen oder ob ihr euch traut, zu bekommen, aber auch weiterzugeben. Ich lese aus Lukas 22. Ganz kurz, die zentralen Verse. Da nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab es ihnen und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Vater im Himmel, danke für dein Licht in unserem Leben. Danke, dass es da ist, ob wir das im Moment gerade deutlich sehen und uns geliebt wissen oder ob das manchmal irgendwie wie verschleiert hinter dem Nebel unserer Alltäglichkeit ist und unserer Zweifel und all dem. Wir danken, dass deine Liebe davon völlig unabhängig ist und uns immer liebt. Und wir danken dir, dass du in deinem Sohn uns das so nahe gebracht hast, dass wir es sogar schmecken können auf unserer Zunge. Wie das ist, dass du dein Leben für uns gibst. Wie das ist, wenn man so geliebt ist, dass du uns dein Kind nennst. Wir danken dir dafür. Und wir bitten dich, dass durch uns irgendwie von dem Licht etwas zu anderen kommen kann, so dass sie irgendwie sich zumindest von uns geliebt und gesehen und wertgeschätzt fühlen. Wir bitten dich um Vergebung, wo uns das manchmal so gar nicht gelingt. Und bitten dich um Veränderung in unserem Leben. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.